Das Thema heißt, und so steht es auch auf den Blättern, in die Bresche springen. Unser Sohn Alexander liebt Eier zum Frühstück. Und ihr könnt euch vorstellen, wie in vielen Familien gibt es bei uns nicht jeden Morgen Eier. Und dann eines Tages war Martha, das ist die Tante von Niklas, eine gute Freundin von Debbie, war bei uns. Und dann hat Debbie so höflicherweise gefragt, ja, was möchtest du denn zum Frühstück? Und möchtest du vielleicht sogar Eier? Martha liebt keine Eier, aber sie wusste, dass Alex Eier liebt und hat gesagt, oh ja, ich hätte gern Eier. Debbie, wie man es vergesst, tut, macht die Eier und dann nimmt sie den Teller und gibt ihn dem Alex. Hatte Alex auch mal Eier. Eine ganz, ganz winzige Form von in die Bresche springen. Martha ist sozusagen für den Alex eingesprungen und hat Eier bestellt. In die Bresche springen heißt heute Morgen das Thema. Und wenn ihr euch überlegt, was dieses deutsche Sprichwort heißt, dann heißt es das so was Ähnliches wie für jemand anders einspringen, für jemand anders was tun, für jemand anders in einer Situation zur Hilfe werden, häufig auch dort, wo die Person selber vielleicht gar nicht helfen kann. Es gibt ganz ähnliche Redewendungen für diejenigen, die jetzt auch Deutsch nicht als Muttersprache haben. Es gibt die Redewendung zum Beispiel, jemand aus der Patsche helfen, ist so ein bisschen ähnlich. Die Kohlen aus dem Feuer holen, ist auch so ein bisschen in dieser Richtung. Jemand helfen, der sich selber vielleicht nicht helfen kann. Oder für jemand die Hand ins Feuer legen. All das sind Sprichworte, die so ein bisschen dasselbe sagen, nämlich für jemand anders da sein, jemand anders helfen. Im Gegensatz zu den anderen kommt aber dieser Text, also dieses Wort mit dem in die Bresche springen, tatsächlich in der Bibel vor und wir werden gleich dazu kommen. Ein anderes kleines Beispiel, ich stehe an der Kantine in der Schlange. Wir haben bei uns nur noch so Karten, die man auflädt, wie so Handykarten und man zahlt dann mit der Karte. Und plötzlich steht vor mir eine Person, die Karte ist abgelaufen und es ist kein Geld mehr drauf. Das Essen ist schon auf dem Tablett, eine ganze Schlange wartet, alle wollen jetzt essen und es ist die Karte leer. Und dann kommt es ab und zu mal vor, dass dann die Person sagt, kannst du bitte für mich schnell bezahlen? Meine Karte ist leer und ich habe kein Bargeld dabei. Klassisches Beispiel für in die Bresche springen. Ich zahle schnell für die Person, weil sie gerade das in dieser Situation nicht mehr kann. Für jemand etwas tun, was man selber in dem Moment nicht tun kann. Es sind ganz, ganz kleine Dinge wie das Zahlen an der Kantine oder das Ei zum Frühstück. Es sind aber auch oder können aber auch viel größere Dinge sein. Wo kommt das Wort in die Bresche springen her? Ich habe euch heute hier zwei Bilder mitgebracht. Es kommt eigentlich, und es steht auch auf dem Blatt, das ihr dann mitnehmen könnt, das Wort kommt eigentlich her von der Kriegsführung von früher im Mittelalter. Und das Wort Bresche, für die mit Sprachen gerne spielen, das kommt eigentlich vom fränkischen Breka. Da kommt dann das englische Break, also das Zerbrechen letzten Endes her. Breka, heute Bresche. Und es bezeichnet eigentlich ein Loch oder eine Öffnung in einer Mauer. Und ich habe gesagt, es kommt aus der Sprache der Kriegsführung, Mittelalter, hier mal so ein klassisches Schloss oder eine Burg, ist es ja eigentlich eher, Städte waren befestigt mit einer Mauer, Burgen waren befestigt mit einer Mauer. Wenn ihr heute nach Nürnberg geht, könnt ihr es noch gut sehen. Selbst bei uns in Marbach sieht man zum Teil noch die Mauer oder in Bad Wimpfen sieht man wunderschöne Mauern. Also eine befestigte Mauer einer Stadt, eine Stadt oder eine Burg, die befestigt ist. Und nun, wenn jetzt eine gegnerische Armee diese Stadt oder diese Burg einnehmen wollte, dann war es eigentlich ziemlich unmöglich, hier die ganze Mauer einfach einzureißen. Und was war dann die Lösung? Wie hat man das gemacht? Man hat eine, und das sieht man hier auf der rechten Seite etwas, man hat eine Bresche geschlagen. An einer Stelle dieser Mauer, es gab zwei Möglichkeiten, entweder man untergräbt das Fundament, dass die Mauer an dieser Stelle wie so einbricht oder eine andere Möglichkeit war mit sowieso Rambock mehrfach immer gegen die Mauer, aber immer an einer einzigen Stelle. Und das war jetzt im Sinne der Kriegsführung, war das der kritische Moment. In dem Moment, wo das so aussah, also dass man praktisch rein konnte, häufig war dann der, der Müll von dem, was da rausgebrochen ist, da vorne, dann sind die über dieses drüber gelaufen und in die Stadt hinein. Das heißt, das war der Moment, entweder kommt jetzt der Feind hinein oder auch nicht. Das war so eine Art Frage von Sieg und Niederlage. Und das nennt man, oder hat man damals genannt, die Bresche schlagen, also dieses Loch, diese Öffnung zu schlagen, hineinzukommen in diese Burg oder in diese Stadt, je nachdem, was es gewesen ist. Und was hat jetzt die Stadt getan oder die Burg, die sich verteidigt hat? Jetzt kommt das in die Bresche springen. Die Mutigsten, manchmal war es nur eine Person, manchmal war es aber auch ein ganzer Trupp von Soldaten, sind hier rausgesprungen vor dieses Loch, das es jetzt auf einmal gab, und haben versucht, dieses Loch zu verteidigen. Und während sie das getan haben, haben die Leute innen drin ganz schnell versucht, dieses Loch oder diese Öffnung oder dieser Spalt, der sich da ergeben hat, wieder zuzumachen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das für die Person bedeutet hat. Also die sind vor dieses Loch, also vor diese Öffnung gesprungen, deshalb sagt man auch in die Bresche springen, also sind da wirklich reingesprungen in dieses Loch, haben versucht, das Loch zu verteidigen. Die eigenen Leute haben versucht, das Loch wieder zuzumachen. Und ratet mal, was passiert, wenn das Loch zu ist. Vorne ist die gegnerische Armee, hinten hoffentlich jetzt die Öffnung wieder geschlossen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Person nicht mehr gelebt hat oder diese kleine Truppe von Soldaten. Das heißt, dieses Springen in die Bresche war eigentlich so eine Art Todeskommando. Es war Springen in dieses Loch, Schützen der Stadt, die hinten dran war, mit dem ziemlich sicheren Ende, dass man persönlich mit dem Tod endet. Aber hoffentlich, so war es manchmal, nicht immer, aber hoffentlich dann die Stadt oder die Burg hinter einem zu retten, dass sie eben nicht eingenommen werden konnte. Das ist der Hintergrund des Wortes in die Bresche springen. Also ein Schutz davor, dass der Feind einfallen kann in diese Burg, in diese Stadt, gleichzeitig mit dem ziemlich sicheren Ende, selber mit dem Leben dafür bezahlen zu müssen. Und wir lesen das auch in der Bibel immer wieder. Ich habe euch ein paar Stellen aufgeschrieben auf dem Zettel. Im 2. Könige, auch in Jeremia, wird das so beschrieben, wie Städte so eingenommen wurden, nämlich dass man eine solche Bresche geschlagen hat, um dann in diese Stadt oder in diese Burg einzudringen. Es wird zum Teil auch im übertragenen Sinn benutzt, nämlich im Sinn von, der Feind kommt und überwältigt mich. Ich lese euch mal eine Stelle aus Hiob vor. Zu Hiob kommen wir nachher nochmal, ganz spannend. Hiob ist ja ein Mann, der alles verloren hat. Seine Kinder, seine Familie, sein Besitz, am Schluss sogar seine Gesundheit. Und dann klagt Hiob hier im Hiob, das ist Hiob 16, Vers 14, da sagt er, er schlägt mich, spricht von Gott, er schlägt in mich eine Bresche nach der anderen. So hat sich's für den Hiob angefühlt. Boom, 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 nochmal, Kinder weg, Geld weg, Gesundheit weg, Freunde weg, alles weg. Puh, sagt Hiob, er schlägt in mich eine Bresche nach der anderen, er läuft gegen mich an wie ein Kriegsmann. Auch weiter hinten in Hiob 30, Vers 14 wiederholt er das noch einmal und sagt, sie kommen wie durch eine Bresche herein, die Feinde wälzen sich unter den Trümmern. Also unter diesen Trümmern konnte man dann so durchkrabbeln, unter den Trümmern kommen sie in mein Leben. Das ist also der Hintergrund dieses Begriffs, in die Bresche schlagen. Und nun der Hiob spricht jetzt schon in diesem Zusammenhang davon, dass es sich für ihn so anfühlt, wie wenn jemand eine Bresche in sein Leben schlägt. Immer wieder. Frau weg, nee, die Frau hat noch gelebt, aber Kinder weg, Geld weg, Freunde weg, alles weg, was er hatte. So, wie so der Rambock, der in sein Leben kommt. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und Hiob sagt, es fühlt sich für mich an, wie wenn jemand eine Bresche in mein Leben hineinschlagen möchte. Und ich denke, wir kennen das persönlich auch. Nicht, dass wir jetzt Mauern um uns herum gebaut haben, Aber wir kennen so diese Schwachstelle in der Mauer, im übertragenen Sinn auf unser Leben. Wir kennen die Stelle, wo der Angriff vielleicht besonders leicht ist. Und wir kennen alle Menschen, wo es so Gebiete gibt, da muss nur ein kleiner Funken kommen und schon ist das explodiert. Das ist wie so die Schwachstelle, das ist wie der wunde Punkt im Leben von Menschen. Ich denke an Leute, die ich kenne, auch bei der Arbeit, die immer das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Und es muss nur ein kleiner Funke von vielleicht in so einer Besprechung nicht eingeladen, zu der sie vielleicht eingeladen gehörten, wieder komme ich zu kurz. Wieder bin ich derjenige, der das fünfte Rad am Wagen ist. Wieder bin ich nicht dabei. Das ist wie so ein Wunderpunkt, eine Bresche, wie eine Öffnung in unser Leben. Jeder von uns hat solche Schwachstellen, solche Stellen, wo es besonders einfach ist, einzubrechen, einzudringen. Ich denke, in meinem eigenen Leben, ich bin in Bayern in die Grundschule gegangen und in Bayern musste man in der Grundschule einen Intelligenztest machen. Und wir haben richtig so IQ-Test gemacht. Nun, wir waren zu dritt, er hat einen Bruder, haben einen Bruder und eine Schwester und wir haben alle drei den Test gemacht und ich war der Dümmste. Ich hatte den kleinsten IQ und es war völlig bekannt, ich bin der Dümmste. Vielleicht habe ich deshalb Doktorarbeit in Physik geschrieben, um zu zeigen der Welt, ich bin nicht ganz so dumm, wie ihr immer denkt. Das sind so Schneisen, so wunde Punkte vielleicht in unserem Leben, wo wir empfindlicher sind als vielleicht andere. Wo ist unsere Schwachstelle? Und das Dramatische ist, und davon spricht die Bibel auch immer wieder, diese Schwachstellen, die kennt auch jemand anders. Die kennt Satan. Und er versucht an genau dieser Schwachstelle eine Bresche zu schlagen in unser Leben hinein. Wenn jemand dazu neigt, vielleicht sich ständig mit anderen zu vergleichen und dann dieses Gefühl von Neid und zu kurz kommen dann tatsächlich stattfindet, dann nutzt das Satan aus. Und er nutzt das aus. Wenn jemand vielleicht dazu neigt, sich immer etwas besser darzustellen, als man wirklich ist, dann nutzt Satan diese Bresche aus. Wenn jemand vielleicht eher ängstlich und zögerlich, vielleicht etwas melancholisch oder depressiv ist, Satan nutzt diese Bresche aus. Das geht hin bis zu Süchten oder auch Sehnsüchten in unserem Leben und gnadenlos nutzt Satan aus, diese Bresche in unser Leben zu schlagen. Er muss nicht die ganze Mauer erreichen, sprich unser ganzes Leben mit allen Facetten. Es reicht an diesem einen wunden Punkt, an dieser einen Schwachstelle, an dem einen Punkt, wo wir unsere Schwachstelle haben. Ich möchte euch heute in diesem Gottesdienst an vier Stellen kurz 2 Minuten zum Nachdenken geben. Jetzt kommt die erste 2 Minuten. Und das findet ihr auch auf dem Zettel als erste Frage bei der Frage zum Nachdenken. Meine Frage jetzt für euch ist, wo ist diese persönliche Bresche für mich? Wo ist diese Schwachstelle, wo ich vielleicht besonders verwundbar bin durch Satan oder auch durch andere Menschen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne das aufschreiben auf diesen Zettel. Wir gucken es nachher nicht an, ihr könnt es mitnehmen. warum ist es mir wichtig, dass ihr euch darüber Gedanken macht? Weil häufig genau durch diese Schwachstelle Schuld kommt. Wenn Satan genau diese Stelle attackiert und nutzt, wird die Schwachstelle, die an sich noch nichts Schlimmes ist, wird zum Ort von Schuld, von Sünde. Mein zweiter Punkt hier ist, die Bresche wird auch zu einer Trennung zwischen Gott und mir. Wir werden nachher das Abendmahl feiern und werden uns ganz neu und wieder daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, dass sein Leben gegeben wurde für mich, dass er am Kreuz die Strafe getragen hat, die eigentlich ich hätte tragen müssen, die Konsequenz meiner Handlung, meines Lebens, das eigentlich Tod bedeutet, hat Jesus am Kreuz für mich getragen. Die Bresche zwischen mir und Gott. In diese Bresche springt jemand und das ist Jesus. Ich verwende im Alpha-Kurs gerne dieses Stück Holz, das ich so super finde. Das ist diese Bresche zwischen mir und Gott. Es ist eine Trennung da. Jemand hat eine Bresche geschlagen. Da ist ein Loch. Es ist keine Verbindung zwischen mir und Gott. Und dann kommt Jesus und er springt in diese Bresche. Er füllt dieses Loch, diese Trennung, diese Öffnung, diesen Spalt zwischen mir und Gott, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Er hat ihn verurteilt, damit wir freigesprochen würden. Jesus ist in die Bresche gesprungen. Galater 3, Vers 13, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst, als er am Kreuz starb. Da hat er diesen Fluch auf sich genommen, diese Bresche zwischen mir und Gott zu überbrücken. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Jesus ist wie reingesprungen in diese Trennung zwischen mir und Gott und hat sie überbrückt. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10. Wenn wir behaupten, wir wären ohne Sünde, dann belügen wir uns ja selber. Wir lügen uns in die Tasche, wird man heute fast sagen. Und wir verschließen uns von der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, und jetzt kommt das Reinspringen von Jesus in diese Bresche, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns. Und wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, symbolisieren wir das. Jesus am Kreuz gestorben, sein Blut gegeben für mich, sein Leben gegeben für mich, damit ich Erlösung haben kann, damit ich Vergebung, wer vergibt mir meine Schuld, haben kann. Ich möchte euch jetzt nochmal 2 Minuten Stille geben zum Nachdenken. Wo ist diese Bresche zwischen Gott und mir? Und jetzt mal ganz ehrlich, wo ist sie vielleicht sogar in der letzten Zeit größer geworden? Trennung, Trennendes zwischen mir und Gott. Die Lösung ist Jesus Christus am Kreuz. Aber bevor wir auch nachher zum Abendmahl gehen, lasst uns ehrlich sein. Lasst uns die Dinge aussprechen in Gedanken, ihr müsst es nicht laut sagen, die mich trennen von ihm. Wo habe ich vielleicht auch diese Vergebung, von der hier die Rede ist, ganz neu nötig? Wo habe ich es nötig, dass Jesus wie in mein Leben reinspringt und in diese Bresche, in diese Trennung von Gott springt und sie am Kreuz überbrückt? Ein paar Minuten für euch zum Nachdenken. Und wir werden nachher im Abendmahl das zum Ausdruck bringen. Jesus, du hast getan, was ich hätte tun sollen. Du bist in diese Bresche gesprungen für mich. Du hast die Verbindung wieder geschaffen, weil du, Jesus, für mich gestorben bist. Ein dritter Gedanke, und der ist sehr interessant, dass die Bibel uns nicht nur beschreibt, wie Jesus in die Bresche springt, in diese Trennung, sondern auch uns auffordert, in die Bresche zu springen. Text aus Hesekiel: Ihr seid nicht, Hesekiel 13, Vers 5, ihr seid nicht in die Bresche getreten. Also ist der Vorwurf, es nicht getan zu haben. Ihr seid nicht in die Bresche getreten und habt keine Mauer errichtet. Da ist wieder das Bild dieser Stadtmauer, dieser Befestigung. Und habt keine Mauer errichtet um das Haus Israel, damit es feststeht im Kampf des Tags oder am Tag des Herrn. Hier spricht Hesekiel, und Hesekiel spricht zum Südteil des Volkes, zu Juda, und in einer Zeit, als sie gerade dabei waren, aufgelöst zu werden sozusagen. Es war die Zeit, als die Babylonier sich aufmachten gegen Israel, und es war so die Frage: Kommt jetzt Babylon, erobert Israel, oder was wird geschehen? Und das sagt Gott durch Hesekiel ein paar Kapitel später: Ich suchte unter ihnen, also um dieses Volk, in dieser schwierigen Situation, wo es um Überleben oder Nicht-Überleben ging, um Sieg oder Verlust gegen die Babylonier, indem es sogar um das ging, dass sie nachher deportiert wurden nach Babylon. Daniel war einer von denen, die dabei waren. In dieser Situation sagt Gott: Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen, wieder Burgmauer, und in die Bresche vor mir treten würde. Ich suchte jemanden, der für mein Volk eintritt, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen, spricht Gott. Die Propheten, für die der erste Text vor allem gilt, er klagt an und sagt: Ihr tut nicht das, wozu ihr eigentlich da seid. Die Aufgabe der Propheten war ja, wie so ein Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Die Botschaft von Gott den Menschen zu bringen. Und Gott wollte sein Volk warnen. Er wollte sie nicht in das Exil führen. Er sagt: Kehrt um. Und wenn wir die Bibel so im Alten Testament durchblättern, eins ums andere Mal ruft Gott durch die Propheten: Kehrt um, ändert euer Leben, verhaltet euch anders, folgt meinen Geboten, folgt mir nach, lasst die anderen Götter doch bleiben. Kommt zu mir. Und eins ums andere Mal tut das Volk genau das Gegenteil. Wenn ihr die Verse links und rechts von diesem Vers anschaut, dann sind das Propheten, die sogar genau das Gegenteil tun. Sie tun fast wie alles, damit das Volk nicht Gott nachfolgt. Sie haben so ihre eigenen Träume und Visionen, erzählen, was sie gerade so lustig sind, aber erzählen nicht, was Gott wirklich dem Volk Israel sagen will. Und Gott sagt: Und ihr habt nicht getan, was eure Aufgabe ist, nämlich in diesen Riss zu treten, also zwischen Gott und dem Volk, wie so vermittelnd einzustehen für das Volk. Ich habe gesucht, ob jemand da ist, und niemand war da. Es gibt ja noch viele andere. Warum ich? Es gibt genügend, soll doch jemand anders gehen. Für mein Volk zu kämpfen, könnte ja auch gefährlich sein. Im Bild dieser Bresche könnte tödlich enden. Soll doch jemand anders gehen. Gerhard Mayer in seinem Bibelkommentar und viele andere Kommentatoren sagen, das erinnert uns oder das deutet uns hin auf das Fürbittegebet für andere. Was heißt es für uns, in die Bresche zu springen für jemand anders? So wie es eigentlich diese Propheten hätten tun sollen. Was heißt das für uns, in die Bresche zu springen für jemand anders? Das heißt, wieso diese Stelle zwischen Gott und dem Menschen zu schaffen, nämlich für die Menschen zu beten. Wenn wir das nochmal lesen, und ich gebe euch nachher gleich nochmal 2 Minuten zum Nachdenken. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde. Gott sucht unter uns Menschen, die bereit sind, in die Bresche zu springen. In die Bresche für andere Menschen. Und ich möchte euch die Zeit geben, mal nachzudenken, wer das sein könnte. Vielleicht sind es Menschen, für die ihr schon lange betet und irgendwie fast wie so aufgegeben habt. Ich kenne das von unserem Sohn Philipp. Manchmal ist fast wie die Jahreslosung. Ich glaube, aber bitte hilf meinem Unglauben. Kann Gott noch handeln? Wir möchten uns Zeit nehmen, über Menschen nachzudenken, für die wir beten möchten. Vielleicht Menschen, die einfach irgendwie so ein bisschen aus eurem Gedächtnis entschwunden sind. Vieles andere war los, man denkt gar nicht mehr so richtig dran. Wen legt euch Gott jetzt heute Morgen aufs Herz, vielleicht gerade in den nächsten Tagen, wirklich in die Bresche zu springen und zu beten für die Menschen? Wir werden im Anschluss an die Predigt noch ein paar Minuten Zeit haben, auch im Gesamten für Anliegen zu bitten für andere Menschen. Aber ich möchte euch jetzt mal bitten, einfach für euch ganz persönlich nachzudenken, die kommende Woche. Wo möchtet ihr antworten, wenn Gott sagt, ich suche Menschen, die in die Bresche springen, die für andere beten, die dafür beten, dass andere Menschen Gott begegnen können? Psalm 106, Vers 23 heißt: Und er gedachte, sie zu vertilgen, wäre nicht Mose gewesen sein Auserwählter, der trat vor ihm in die Bresche, scheint seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Und er gedachte, sie zu vertilgen. Das ist Gott, der über sein Volk nachdenkt. Und dann heißt es hier im Psalm, wäre nicht Mose gewesen sein Auserwählter, der genau das tut, von dem wir gerade gesprochen haben, der für sein Volk in die Bresche springt, ist direkt hier so gesagt, der trat vor ihm, vor diesem Volk in die Bresche, Gottes Grimm abzuwenden. Was war die Situation? Mose auf dem Berg, 40 Tage lang ganz enger Kontakt von Mose mit seinem Gott. Mose erhält die 10 Gebote und damit eigentlich ein Schlüsselerlebnis, eine Schlüsselszene in der Geschichte des Volkes Israel. Die 10 Gebote, die ja bis heute ganze Kulturen prägen, werden dem Volk gegeben. Und während dieser Zeit, als Mose auf dem Berg ist, weiß das Volk unten am Fuß des Berges, nichts Gescheiteres zu tun, als ein goldenes Kalb zu machen. Der Bruder von Mose, Aaron, sammelt die ganzen Ohrringe ein, sagt uns die Bibel. Ich weiß nicht, was für Ohrringe die hatten, aber das war offensichtlich genug, damit man daraus ein ganzes Kalb gießen konnte aus Gold. Mal gucken, wie viele Kälber waren bei uns nicht. Also während Mose auf dem Berg war, und Schlüsselerlebnis, Schlüsselszene der Geschichte Israels, die 10 Gebote empfängt, geht das Volk und gießt sich so ein Kalb. Und dann sagen sie sogar noch, das ist jetzt unser König, also dieses goldene Kalb. Wir brauchen nicht den Gott. Wir wissen ja ohnehin nicht, was da mit Mose auf dem Berg, vielleicht lebt er schon gar nicht mehr. Das ist jetzt unser Gott. Und sie sagen sogar noch, wenn ihr es nachlest, in 2. Mose 18 ist das, glaube ich, wenn ihr das, sagen sie, das ist jetzt das Kalb, das, der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Die gießen gerade ein Kalb in der Wüste und sagen, das ist jetzt der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Also, das macht da überhaupt keinen Sinn, aber das Volk tut das. Und in dem Moment wird Gott sehr, sehr wütend. 2. Mose 32 ist dieser Text. Und Gott sagt, und jetzt ist genug. That's it. Also jetzt ist Schluss. Ich vernichte dieses Volk. Und weißt du was, Mose? Aus dir mache ich jetzt ein neues Volk. Du bist sozusagen der Keim, der Ursprung für ein neues Volk Gottes. Und genau da hinein gilt dieser Text aus Psalm, wo Psalm 106 sagt, wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter, der trat in die Bresche. Was hat Mose getan? War ja schon ein bisschen schmeichelhaft für den Mose. Zu sagen, vergesst dieses ganze Volk, aber du, Mose, aus dir mache ich ein Volk. Also hätte sich ja schon denken können, das Volk Mose hätte es vielleicht nachher geheißen oder so. Mose sagt, Gott tut es nicht. Mose ist in die Bresche gesprungen, hat gefleht für sein Volk, dass Gott sein Volk nicht vernichtet, hat sich eingesetzt, hat jetzt in unserer Sprache gebetet für das Volk. Und wir lesen in Psalm 106 und wir können es auch nachlesen in 2. Mose 32, Gott hat vor diesem Zorn abgelassen und hat sein Volk nicht vernichtet. Mose, der auch ziemlich mutig in diese Bresche gesprungen ist. Eine zweite Szene, die mich auch daran erinnert, das ist die Szene von Abraham mit Sodom, auch aus dem Alten Testament. Eine Geschichte, Sodom und Gomorra, wirklich wie wir es heute noch so als Schlagwort kennen, das war Sodom und Gomorra. Also grausame Dinge dort passiert. Sünde, Schmutz, Gewalt, Sex, jeder mit jedem, also drunter und drüber. Und auch dort sagt Gott, so jetzt ist Schluss. Ich vernichte diese beiden Städte. Und dann kommt Abraham, der seinen Neffen Lot in einer dieser Städte hat, und fängt an, so ein bisschen orientalisch mit Gott zu handeln und sagt, aber Gott, wenn doch wenigstens 50 Gerechte drin wären. Hier sagt er, das ist der Text, wo Abraham zum ersten Mal zu Gott kommt und sagt, willst du denn Gerechte und Gottlose umbringen? Ach Gott, wenn zumindest mal 50 Gerechte in der Stadt seien, würdest du nicht dann die Stadt verschonen? Gott sagt, okay. Und dann ist der Abraham ein Orientale und handelt. Und er geht auf 45, auf 40, auf 30, auf 20, bis auf 10. Und Abraham sagt, aber wenn doch mindestens 10 Gerechte sind, würdest du bitte die Stadt nicht vernichten. Und dann sagt uns die Bibel, dann geht Gott weg und die Stadt wird zerstört. In dem Fall hat es nicht ein Happy End. Aber Mose ist in diese Bresche gesprungen und hat gekämpft, Abraham, in diese Bresche gesprungen und hat für diese Stadt Sodom und Gomorra eingestanden. Ziemlich mutig. Also ich weiß nicht, ob ich mich auf so einen Handel mit Gott einlassen könnte. Also das ist ja fast so ein bisschen wie Bazar. Aber Abraham hat es getan. Abraham hat mit Gott gehandelt und hat sich eingesetzt für seine Stadt oder für diese Stadt Sodom und Gomorra. Wir werden nachher, habe ich schon gesagt, nach der Predigt, eine Zeit von Gebet haben. Wir müssen nicht handeln mit Gott, wie jetzt das der Abraham gemacht hat, aber in diese Bresche zu springen und sagen, Gott, greif ein, lass es nicht zu, hilf, bring diese Menschen zu dir, bring die Menschen in deine Gegenwart. Wir möchten, dass sie errettet werden. Ich denke, wir dürfen mutiger nachhaltiger, wirklich mit ganzem Ernst Gott bitten für andere Menschen. Wir dürfen in diese Bresche springen, wo es vielleicht diese Menschen selber gar nicht können. Sodom und Gomorra hatte kein Interesse, Gott zu folgen. Aber Abraham ging hin und hat gesagt, Gott, ich bitte dich, erhalt diese Stadt. Und wir möchten das tun, wir möchten in die Bresche springen für andere. Eine letzte Person aus der Bibel, die ich noch erwähnen möchte, wir haben sie heute schon mal gehabt, das war Hiob. Hiob war ein Mann, bei dem eigentlich alles gepasst hat. Reich, Freunde, gesund, alles gepasst. Wenn ihr das Buch Hiob aufschlagt in der Bibel, dann ist am Anfang die Szene, wo Satan zu Gott kommt und sagt, ha Gott, ist ja kein Wunder, dass der dir nachfolgt. Also das ist ja wohl logisch. Wenn es dem so gut geht, ist ja kein Kunstwerk, dass er dir folgt. Ich mache dir einen Vorschlag. Nimm ihm mal alles weg. Und dann werden wir schon sehen, was mit diesem Hiob passiert. Überraschend für mich geht Gott auf diesen Deal ein und sagt, okay Satan, du kannst alles mit ihm machen, nur sein Leben, das musst du erhalten. Und so passiert es dann, wie wir im Deutschen sagen, eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Wir hatten es vorher schon mal. Seine Familie stirbt, sein Besitz verliert er. Er ist wirklich total am Boden, von jemand, der alles hatte, zu jemand, der nichts mehr hat. Am Schluss sogar noch seine Gesundheit. Er bekommt einen Ausschlag, er bekommt grausame Krankheiten. Alles weg. Hiob ist am Boden. Und dann kommen drei Freunde von ihm und die machen zuerst was Kluges und dann was Blödes. Zuerst klug war, 7 Tage lang haben sie geschwiegen. Sagt uns die Bibel, die saßen nur bei ihm und so lange waren sie auch noch Freunde. Nach 7 Tagen machen sie den Mund auf und dann beginnt das Theater. Die hätten lieber schweigen sollen, denn dann kommt in der Bibel fast 40 Kapitel von Anklage und Vorwurf und Besserwisserei. Ja, wir wissen ja, Hiob, warum es dir so schlecht geht. Lass mich mal erklären. Ich sag dir schon, wie das alles ist. Fast 40 Kapitel lang wird der Hiob bombardiert von seinen sogenannten Freunden, die dann eigentlich fast zu Feinden werden. Interessante Geschichte, müsst ihr mal nachlesen. Und dann am Ende, das ist das, auf was ich jetzt raus möchte, am Ende von Hiob spricht Gott zu den Freunden oder zu Hiob selber. Und in Hiob, ich glaube, ich habe euch das mitgebracht, Hiob 42, Vers 7 bis 9. Als nun der Herr diese Worte geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman, das war einer von diesen drei, mein Zorn ist entbrannt, spricht Gott zu dem Freund da, ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, also ihr drei Helfer, die ihr eigentlich zu Feinden geworden seid, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun, und jetzt kommt die Anweisung, was sie tun sollen, 7 Stiere, 7 Widder, geht zu meinem Knecht Hiob, also den sie 40 Kapitel lang attackiert haben, geht zu dem, wer soll für euch opfern, aber mein Knecht Hiob, und jetzt kommt's, soll Fürbitte tun. Denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, der Hiob hat 40 Kapitel lang Vorwürfe und Beleidigungen und Erniedrigungen erlebt. Und jetzt sagt Gott den drei Freunden, jetzt geht ihr bitte zu dem Hiob, der soll für euch beten. Das ist für mich Springen in die Bresche. Und ihr müsst euch mal überlegen, was das für den Hiob bedeutete. Verletzt, erniedrigt, Vorwürfe ständig. Und jetzt soll er Hiob soll jetzt auf einmal für diese beiden oder für diese drei beten. Und in Vers 9 am Ende von diesem Text heißt es tatsächlich, und der Herr erhörte Hiob. Ich möchte euch jetzt noch einmal so eine 2 Minuten Stille geben zum Nachdenken. Und auch da bitte ich euch ganz ehrlich zu sein, niemand liest euren Zettel. Wir kennen das zum Teil auch. Vielleicht verletzt, vielleicht beleidigt, vielleicht angegriffen, ob jetzt im Kontext des Berufs, ob im Kontext der Nachbarschaft, manchmal sogar auch im Kontext mit anderen Christen. Wir sind manchmal Verletzte. Und jetzt heißt in die Bresche springen, für diese Menschen beten. Das ist heavy. Das ist nicht so leicht. Ich bin sicher, das war dem Hiob nicht ganz so leicht, für diese drei Feinde, Freunde zu beten. Und vielleicht erwartet Gott von uns sogar, dass wir diese Menschen, deshalb habe ich das noch rechts geschrieben, segnen. Ein paar Minuten zum Nachdenken, ob euch diese Szene bekannt vorkommt und wer das vielleicht sein könnte für die Personen, für die wir besonders oder ihr besonders beten und segnen möchtet. In die Bresche springen war jetzt heute Morgen das Thema. Und wir möchten nicht sein wie die Propheten, mit denen wir heute begonnen haben, wo Gott sagen musste, ihr seid nicht in diese Bresche gesprungen. Es war euch wurscht, es war euch egal, ihr habt euer eigenes Ding gemacht. Wir möchten lernen von Mose, der für sein Volk eingestanden ist. Wir möchten lernen von Abraham, der selbst für eine Stadt wie Sodom und Gomorra eingestanden ist. Wir möchten lernen von Hiob, der sogar für die eingestanden ist, die ihn attackiert haben. Wir möchten für andere in die Bresche springen. Und das können wir nicht, weil wir so toll und super sind und weil wir ja die Starken sind, ja in die Bresche und so. Warum können wir das tun? Weil die anderen beiden Punkte auch gelten. Wir können das tun, wir können vergeben, weil uns vergeben wurde. Wir können helfen, weil uns geholfen wurde. Wir können bitten für andere, weil Jesus Christus für uns bereits in die Bresche gesprungen ist. Und wir möchten jetzt zum Schluss eine Gebetszeit haben, wo ihr diese Anliegen bewusst vor Gott bringen könnt. Vielleicht jemand, für den ihr in die Bresche springen könnt oder wollt. Ihr könnt von mir aus auch nur einen Namen nennen, ihr müsst nicht die ganze Story erzählen. Wir möchten diese Menschen vor Gott bringen. Wir möchten in die Bresche springen. Und vielleicht tut ihr das auch leise, weil es euch zu peinlich ist, laut zu machen. Aber vielleicht betet ihr sogar für Segen für solche Menschen, die euch wehgetan haben. In die Bresche zu springen für andere. Wir nehmen uns jetzt einige Minuten Zeit. Ich mache dann den Abschluss. Danach singen wir ein Lied und werden dann zusammen das Abendmahl nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns beauftragst, in die Bresche für andere Menschen zu springen. Und ich danke dir dafür, dass wir das tun können, nicht aus dem heraus, dass wir so toll und stark sind, sondern weil du selber für uns in die Bresche gesprungen bist. Du hast die Lücke zwischen uns und unserem Gott überbrückt. Du bist am Kreuz gestorben für uns. Und deshalb, weil wir vergeben oder Vergebung erlebt haben, dürfen wir Vergebung weitergeben. Weil du uns liebst, können wir Liebe weitergeben. Deshalb möchten wir für andere Menschen auch in die Bresche springen. Ja, Jesus, wir möchten gemeinsam besonders in die Bresche springen für die Menschen, für die das gilt, was Erik gerade für seine Kollegen gebeten hat. Für Menschen, die irgendwie bewusst weggehen von dir. Vielleicht junge Leute, die hier in der Gemeinde in Kids-Treff, in Jugendgruppe gegangen sind und im Moment bewusst andere Wege wählen. Für Kollegen, die wir haben, für Nachbarn, Familienangehörige, die sich entscheiden, nicht mit dir zu gehen. Wir möchten ganz bewusst jetzt in den nächsten Tagen in die Bresche springen. Wir möchten für sie beten. Wir möchten für sie einstehen, dass sie dich erleben und dich finden. Und über allem möchten wir dir, Gott, noch einmal danken. Dir, Herr Jesus, noch einmal von ganzem Herzen auch danken, dass du diese Bresche, diese Trennung aufgehoben hast. Wenn wir nachher den Wein oder den Saft und das Brot nehmen, dann möchten wir das voller Dankbarkeit nehmen, weil du selber diese Bresche, diese Lücke überbrückt hast. Dir sei Lob, dir sei Ehre, dir sei Dank. Amen.